die schwierigste Sprache der Welt. Wie ungemein seltsam manche Amerikaner mit Fremdsprachen umgehen. Es gibt Amerikaner, die nicht einmal wissen, dass es Fremdsprachen überhaupt gibt. Ein Europäer kommt nach Amerika und wird dort auf seine Herkunft angesprochen. Sie kommen aus Europa? Sie kommen wirklich aus Europa? Great! Der Mann aus Europa will daraufhin erklären, was seiner amerikanischen Umgebung noch gar nicht aufgefallen ist, dass er gut Englisch spricht und wie es kommt, dass sein Englisch so gut ist. Er habe bereits in der Schule Englisch gelernt, in Deutschland. Er sei nämlich Deutscher. Great! Und er sei dann nach England gegangen, um sein Englisch zu perfektionieren. Deshalb habe er einen britischen Akzent. Great! Doch er könne auch Französisch sprechen und Italienisch und Spanisch und great! Sie klopfen dem Gast aus Europa anerkennend auf die Schulter. So viele Dialekte können Sie sprechen? Sie sollten Schauspieler werden. Ja, es gibt Amerikaner, die eine andere Vorstellung von Fremdsprachen haben als Europäer. Fremdsprachen? Die gibt es in Amerika gar nicht, allenfalls fremde Dialekte oder Akzente. Demnach ist das Französische nur ein etwas ungewohnter Akzent, ein Akzent des Amerikanischen. Un langage est une faculté que les hommes ont pour communiquer. Was das bedeutet? Wen schert's? Um welche Sprache es sich handelt? Nein, es ist nicht Französisch, sondern Amerikanisch. Nuschelig akzentuiertes Amerikanisch. Irgendein bizarrer Dialekt aus der Bronx. Dies ist der Grund, warum viele Amerikaner Fremdsprachen so aufgeschlossen gegenübertreten. Eine Fremdsprache? Ja, das ist ja nichts leichter als das. Es handelt sich ja um die eigene Sprache, die nur etwas fremd gesprochen wird. Man muss nur genau hinhören, dann wird man es schon verstehen. Oder besser noch, der Franzose soll doch deutlicher sprechen, das heißt englischer sprechen, damit ein Amerikaner sagen darf, ich kann Französisch. Es ist dieser Sprachoptimismus, der ganz maßgeblich die Didaktik des Fremdsprachenunterrichts in Amerika geprägt hat. Die Amerikaner mögen ein eigenwilliges Verhältnis zu Fremdsprachen haben, doch sie sind Meister der Didaktik. Die erste Grundregel ihrer Fremdsprachendidaktik lautet, eine Fremdsprache ist ein Kinderspiel, das jedermann in kürzester Zeit erlernen kann. Zweitens, eine Fremdsprache ist für das Ohr und für den Mund, nicht für das Auge und die Hand. Man muss nur genau hinhören, dann wird man es verstehen. Oder besser noch, die fremde Sprache soll deutlicher sprechen, dann wird sich alles Weitere finden. Drittens, es gibt keine Grammatik. Die Grammatik ist eine Erfindung der Europäer und ihrer Lehrer, um im Namen einer Fremdsprache zu verhindern, diese Fremdsprache jemals zu sprechen. Viertens, das Lernen von Vokabeln ist eigentlich überflüssig. Es geht um das Imitieren von Akzenten, denn alle Sprache ist nur Akzent. Die Bedeutungen werden sich finden. Fünftens, ein Soldat muss und kann genauso schnell eine Fremdsprache erlernen wie ein Student. Warum? Die amerikanische Fremdsprachendidaktik ist ein Kind des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, als Lehrer und Professoren dazu verpflichtet wurden, Hunderttausenden von GIs in kürzester Zeit die europäischen Sprachen beizubringen. Zunächst das britische Englisch, vor der Landung der Normandie dann Französisch, nach den Ardennen schließlich Deutsch. So die Ausführungen von Professor Spivak. Die Kapazität für Sprachen und ihrer Didaktik an der Yale University, die uns Deutsche nach unserer Ankunft zu einem Sprachpädagogikkurs bestellt hatte. Deutsch in 100 Tagen war das Motto dieser Veranstaltung. Ich will, sprach Professor Spivak, ich will, dass unsere Studenten nach 100 Tagen Deutsch können. Er lächelte. Ich will, dass unsere Studenten dabei mit der besten Note abschließen, mit einem A. Yale wird mit L geschrieben. A, Yale. Merkt euch das. Ich will Erfolg. Ich will, dass ihr mit unseren Studenten Erfolg habt. Ich will, dass unsere Studenten Erfolg haben. Ich will, dass ihr alle Erfolg habt. Er fixierte uns. Ja, es gab Soldaten, die nach 50 Tagen Deutsch konnten. Ich selbst konnte es nach 30 Tagen, Französisch nach 40 Tagen, Spanisch in 70 Tagen. Und er listete unzählige Sprachen auf, die er in olympischen Rekordzeiten erlernt hatte. Italienisch, Litauisch, Slowenisch, Polnisch, natürlich Russisch, Albanisch, Portugiesisch, das ist doch ein Kinderspiel, Chinesisch, eine Enttäuschung, Bengali an einem Wochenende, Arabisch, ha, nichts leichter als das, Deutsch, pa. Persisch, nicht unschlau, Ungarisch, endlich eine Herausforderung und so weiter. All diese Sprachen könne er sprechen, wenn auch nicht gleichzeitig, so doch hintereinander. In diesen Sprachen könne er denken, träumen, schreiben, essen, sterben. Ein Kinderspiel. Alles eine Frage der Methode, sagte Spivak, und er beklagte sich, dass es nicht mehr viele Sprachen geben würde, die er noch erlernen könne. Dass immer mehr Sprachen aussterben würden und dass die Sprachen, die unsterblich etabliert seien, eine geradezu banale und durchschaubare Struktur haben. Sie sind eine Enttäuschung. Deshalb habe er eine eigene Sprache entwickelt. Die schwierigste Sprache der Welt, Modlaw, Most Difficult Language in the World. Diese Sprache, so Spivak, hätten wir in den nächsten 4 Wochen zu lernen. Wer diese Sprache gelernt hat, wer gelernt hat, in dieser wahrhaft schwierigen Sprache zu lernen, diese Sprache, also in 4 Wochen, der kennt meine Methode. Und wer meine Methode kennt, der kann unseren Studenten in 100 Tagen auch Deutsch beibringen. Wir schauten uns besorgt an. Wer seine eigene Sprache unterrichten will, der soll erst einmal am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, eine fremde Sprache zu lernen. Ich dachte mir, eine gute Idee, doch eine Idee, unter der ich sehr leiden sollte. Und wie ich leiden sollte. Am nächsten Morgen stürmte Spivak ins Klassenzimmer, Stille. Spivak räusperte sich, dann fing er an zu sprechen. Modlaw, seine Sprache. Eine Sprache, die fast nur aus Konsonanten besteht und die sich auch dementsprechend anhört, wie eine knirschende, zischende, würgende Apparatur, eine phonetische Geisterbahn. Jedes zweite Wort ein epileptischer Anfall oder ein akustischer Unfall. Er sprach und sprach. Wir verstanden natürlich kein Wort. Nach 5 Minuten hörte er endlich auf zu sprechen und er bedeutete uns, wir mögen doch bitte auf seine Ansprache reagieren. Wie wir saßen sprachlos und mit speichelbedeckten Gesichtern vor ihm. Spivak haute seinen Ellbogen auf den Tisch und wiederholte seine Ansprache. Erst später merkten wir, dass diese Ansprache nur ein einziges Wort war, das so viel bedeuten sollte wie Guten Tag oder Guten Morgen. Und es dauerte den ganzen Tag, bis wir in groben Zügen dieses 5-minütige Monstrum von einem Wort über die Lippen brachten. Während der Mittagspause lutschten wir Halsweh-Tabletten und versuchten, dieses eine Wort auswendig zu lernen. Dann kam Spivak wieder ins Klassenzimmer zurück, paradierte Hände schüttelnd an uns vorbei, begrüßte jeden von uns mit seinem 5-minütigen Wort und erwartete von jedem, diesen Gruß zu erwidern. Ein Albtraum. Wie Michelin-Männchen wandten wir uns in seinem unerbittlichen Händedruck und japsten nach Worten für dieses 5-minütige Wort. Am Anfang war das Wort. Ein 5-minütiges Wort. Und das Wort war mit Spivak. Und das Wort war Spivak. Und er ließ erst dann von uns ab, als bis jeder von uns dieses eine Wort aussprechen konnte. Die Aussprache war schon schlimm genug, sie glich dem röchelnden Todeskampf eines Lungenkranken. Doch das größte Problem war ja nicht die Aussprache, sondern die Frage, wie man sich ein solches Wort überhaupt merken kann. Es dauerte Stunden, bis wir es einigermaßen behalten konnten, bis zum Abend, als Spivak sich anschickte, uns das zweite Wort seiner Sprache vorzusprechen, ein Wort, das glücklicherweise nur etwa 3 Minuten dauerte und so viel bedeuten sollte wie guten Abend oder gute Nacht. Spivak sprach mit Vorliebe auf mich ein. Er schüttelte meine Hand, scheuchte mich zur Tür, dann wieder zum Fenster, all das im bellenden Ton eines mexikanischen Banditenführers, stieß mich schließlich zur Tafel. Dort sollte ich unverständliche Grunzlaute niederschreiben, die so etwas wie das Alphabet seiner Sprache darstellen sollten. Erst gegen 1 Uhr nachts ließ er uns überhaupt nach Hause, um am nächsten Morgen fortzufahren mit der Tortur von Modlaw in 31 Tagen. Mark Twain schrieb ein Essay über die schreckliche deutsche Sprache. Ich könnte ein ganzes Buch schreiben über die schreckliche, grauenhafte, widerwärtige Sprache von Spivak, Modlaw. In der Tat, die schwierigste Sprache der Welt, aber auch die hässlichste, gemeinste, hinterhältigste, hirnrissigste, zungenverrenkendste und schmerzhafteste Sprache, eine Form von Körperverletzung und eine Verletzung des gesunden Menschenverstandes. Man nehme das einfachste Wort dieser Sprache, das Hauptwort Frau, das aus ca. 300 Buchstaben besteht, darunter nur 15 Vokale oder vokalähnliche Ruhepunkte. Die ersten 30 Buchstaben markieren den Artikel und das Geschlecht dieses Wortes. Die deutsche Sprache hat 3 Geschlechter, männlich, weiblich, sächlich. In Spivaks Sprache verzweigen sich diese Geschlechter in unzählige Spezifika. Da gibt es nicht nur männlich, sondern jungmännlich, mittelmännlich, altmännlich, totmännlich, bösmännlich, gutmännlich, unmännlich und so weiter. Und da gibt es nicht einfach nur das weibliche Geschlecht, sondern auch weiblich, weibisch, fräulich, jungfräulich, mittelfräulich, altfräulich, todfräulich, gutfreundlich, gutfräulich, bösfräulich und so weiter. Und auch das Neutrum unterscheidet sich in ein Positivum, Negativum, Expensivum, Biophilum, Nekrophilum. Die nächsten Buchstaben erweisen dann, um welche Art von Artikel es sich handelt. Im Deutschen gibt es den bestimmten und den unbestimmten Artikel. In Modlor gibt es aber auch den bestimmten, den unbestimmten, den ungestimmten, den abgestimmten, den verstimmten, den zweckbestimmten, den unzweckbestimmten und den zwecklosen Artikel. Die darauf folgenden Buchstaben bilden dann den Fall des Hauptwortes. In Modlor gibt es nicht nur den Nominativ, Genitiv, Akkusativ, Dativ, Ablativ, Vokativ, sondern auch noch einen Naiv, Lukrativ, Kurativ, Kollektiv, Kumulativ, Kulminativ, Intensiv, Extensiv, Dekorativ, Dekonstruktiv und einen Lasziv. Wenn ich also in Spivak-Sprache das Wort Frau in den Mund nehme, die armen Frauen, dann sage ich nicht einfach nur Frau, sondern kann mit diesem einen Wort sehr Unterschiedliches sagen. Zum Beispiel die bestimmte, aber verstimmte und unzweckbestimmte, bösfreudige Frau von einem extensiv-lasziven Verlangen getrieben. Oder eine abgestimmt altfräuliche Frau durch oder von irgendetwas geheilt. Mit derartigem Irrsinn verbrachten wir unsere Tage und Nächte. Es gab Klassenarbeiten und mündliche Prüfungen. Jeden Tag hörte Spivak Vokabeln ab. Und er erwähnte dabei auch den Namen Schwartz. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Schwartz, die Leichtigkeit eines Menschen wie Schwartz, das Sprachvermögen eines Schwartz, Schwartz, Schwartz. Und er forderte wie zum Beweis zu Deklinationen auf. Dekliniere das Wort Mann im verstimmten Artikel und todmännlichen Geschlecht vom Lukrativ bis zum Kulminativ. Der Befragte hieß Bernhard und er konnte es nicht. Wie bitte? Ich kann es nicht. Spivak haute seinen Ellbogen auf den Tisch. Dekliniere das Wort Mann im verstimmten Artikel und todmännlichen Geschlecht vom Lukrativ bis zum Kulminativ. Bernhard stammelte die Fragmente eines Wortes. Spivak rief empört: Der Akzent! Was macht er mit meinem Akzent? Bernhard, er fing an zu zittern. Sein Gesicht verlor jede Ordnung. Er stierte auf meinen Schuh. Plötzlich stand er auf und lief mit eckigen Bewegungen durch den Raum. Sein Gang glich den letzten Schritten eines geköpften Huhns. Er wollte sprechen, doch es kamen nur Laute, deutsche Laute, englische Laute, Modlor-Laute. Er konnte in keiner Sprache mehr sprechen. Sein Mund öffnete sich zu einem Vokal. Der Vokal, er war ein einziger Schrei. Spivak packte ihn an den Schultern und führte ihn hinaus. 5 Minuten später kam er wieder zurück ohne Bernhard und deklinierte das Wort Mann im verstimmten Artikel und todmännlichem Geschlecht vom Lukrativ bis zum Kulminativ. Spivak betonte immer wieder, dass Modlor nicht nur eine schwierige, sondern auch eine rationale und schöne und auch poetische Sprache sei. Was hätte Shakespeare nicht alles erreichen können, wenn er Modlor gekonnt und in dieser Sprache geschrieben hätte? Und um die poetischen Möglichkeiten seiner Sprache unter Beweis zu stellen, bestimmte er für den letzten Tag des Kurses eine Abschlussprüfung, in der wir auf Modlor ein Liebessonett schreiben sollten. Am Tag der Prüfung saß eine junge Frau mit langen Haaren auf einem Podest, das mitten im Klassenzimmer aufgestellt war. Wir hatten sie nie zuvor gesehen. Sie würdigte uns überhaupt keines Blickes. Wir dachten, ja, vielleicht eine Prüfungsaufsicht, doch sie schien für dieses Amt viel zu jung und auch zu teilnahmslos. Außerdem saß sie in einem seidenen Morgenmantel, kaum die passende Kleidung, um eine Prüfung zu beaufsichtigen. Doch in Amerika ist ihr alles möglich. Wir sprachen sie an. Good morning. Sie reagierte nicht. Wir sprachen auf Modlor. Sie antwortete nicht. Sie saß unbewegt und abwesend, als wäre sie gar nicht wirklich hier, als säße sie allein in einem eigenen Zimmer. Eine völlig private Person, die sich jetzt öffentlich darbietet. Mit ausgestreckten Beinen saß sie vor uns wie vor einem Fernsehapparat. Sie hatte überhaupt keine Unterlagen bei sich. Sie hatte überhaupt nichts bei sich oder um sich. Nichts, um unseren Blicken auszuweichen oder worauf ihr eigener Blick hätte ruhen können. Nichts von der gewöhnlichen Emblematik einer bevorstehenden Prüfung. Kein dienstbeflissenes Hantieren. Nichts, was ihre Anwesenheit hätte erklären oder rechtfertigen wollen. Außer dem Verweis auf sich selbst, ein rein körperliches Selbst, das einfach da saß. Ich sitze, weil ich sitze, weil ich sitze. Der einzig ersichtliche Grund ihrer entwaffneten Position und Pose war der Stuhl, auf dem sie saß. Sie leistete sich die schwierigste aller öffentlichen Darbietungen. Sie rechtfertigte sich nicht. Spivak trat ein, zeigte auf das Podest und rief: Eine Studentin von mir aus der Sprachabteilung, kleine Inspiration für das Liebessonett. Doch bitte nicht malen, sondern schreiben. Wir sollten uns bitte setzen und uns bereit machen und schreiben. Auf Modlor. Oder wenigstens versuchen, irgendetwas zu schreiben. Schreiben Sie. Ja, was hätte ich nicht alles über sie schreiben können? Viel, sehr viel. Über ihren Hals und ihr Haar, über die Position ihrer Beine, über den Ausdruck ihres Gesichts, über ihre gesamte Gegenwart. Selbst wenn sie jetzt wieder aufgestanden gegangen wäre, was hätte ich nicht alles schreiben können und auch schreiben wollen? Nur nicht auf Mudlow. Ich fragte mich beispielsweise, ein Sonett hat 14 Zeilen, das kürzeste Wort in Mudlow besteht aber schon aus 300 Buchstaben. Nicht einmal dieses eine Wort könnte man in 14 Zeilen zwängen. Und selbst wenn das möglich sein sollte, dann müsste man dieses Wort 13 Mal trennen. Doch Mudlow ist eine strenge Sprache, die keine Trennung erlaubt. Ich sprach Spivak auf diese Probleme an und er antwortete, dann schreib ein bizarres Liebessonett. Ja, also schrieb ich ein bizarres Liebessonett. Ich besorgte mir einen Zeichenblock, groß genug, um wenigstens bei kleinster Schrift ein Wort in eine meterlange Zeile zu bekommen. Nach einer Stunde war das erste Wort geschrieben, Frau im jungfräulich verstimmten Artikel und kurativen Fall. Mehr fiel mir nicht ein. Ich starrte auf ihre Beine. Sie saß immer noch da, genau in derselben Haltung. Was heißt Bein auf Mudlow? Ich wusste es nicht und ich wollte es auch gar nicht wissen. An der Wand tickte eine Uhr. Ich würde diese Prüfung nicht bestehen. Ich sah mich bereits im Bus auf dem Weg zum Flughafen nach New York, einem Brief nacheilend, einen Brief von Spivak an meine Universität in Deutschland, in dem steht, Prüfung nicht bestanden, schicken Sie uns nächstes Mal einen sprachbegabteren Mann. Ich sah lächelnde Gesichter. Ich legte mir Erklärungen zurecht. Nicht an irgendeiner Sprache bin ich gescheitert, sondern an der schwierigsten Sprache der Welt, an Mudlow. Sie würden mir nicht glauben. Die Abschlussprüfung war ja nicht irgendeine Prüfung, sondern die Unmöglichkeit eines Liebessonetts in einer Sprache, die wir alle hassten. Liebessonett? Ausgerechnet ein Liebessonett. Warum keine Abhandlung über Migräne oder über Rachenkrebs? Was könnte ich in Deutschland nicht alles berichten? Doch, sie wird mir ja gar nicht glauben. Eine Studentin des Professors halbnackt auf einem Podest im Klassenzimmer als kleine Inspiration für das Liebessonett. Doch bitte nicht malen, sondern schreiben. Wer würde mir das glauben? Mudlow in 31 Tagen. Wer würde das glauben? Ich lernte Mudlow. Wie bitte? Mudlow. Nie davon gehört. Die Uhr an der Wand tickte. In meinem Zimmer lag mein Flugticket. Langsam schob ich den Stuhl zurück und ich wollte mich davon machen. Spivak schaute auf. Was ist? Ich stand unschlüssig, nicht weit von dem Podest. Ob ich mir vielleicht mal ihren Rücken anschauen dürfe.
Welchen Rücken?
Den Rücken der Studentin.
Wozu?
Für das Sonett.
Spivak nickte. Bitte, bitte.
Danke. Um irgendetwas zu tun, betrachtete ich also ihren Rücken. Ein schöner Rücken, ein sehr schöner Rücken, doch kein Rücken für ein Sonett, jedenfalls nicht für ein Sonett auf Mudlow. Ich wusste nicht einmal, was Rücken auf Mudlow überhaupt heißt. Sie saß regungslos, ganz für sich, inmitten unserer Blicke. Ich betrachtete ihr Haar. Ja, ihr Haar, der Duft ihres Haars. Und ich ging wieder an meinen Platz und schrieb die Worte, der Duft ihres Haars gleicht den Lindenblüten in Schachtelhalmwäldern. Ich fragte Spivak, was heißt Schachtelhalmwald auf Mudlow? Zum ersten Mal erlebte ich ihn nervös, denn er wusste es nicht.
Es gibt keine Schachtelhalmwälder in meiner Sprache, so Spivak, sag's einfacher.
Also schrieb ich alles Weitere einfacher. Ich schrieb es auf Deutsch. Zürnen Sie nicht, junge Frau, wenn ich mit träumendem Blick einen Traum vor Ihre Füße lege, der stets nur von Ihnen geträumt, der Traum einer Schönheit, die die blutendsten Augen heilt, in deren Armen das Eis auf meinen Herzen schmilzt, in deren warmen Mund meine Zunge blühende Worte treibt, ein Traum, der nun erwacht oder tiefer und schöner träumt denn je, und so frage ich nun, ich dachte daran, dies ins Mudlowische zu übersetzen, ein völlig absurder und aussichtsloser Gedanke. Was hätte ich nicht alles sagen oder schreiben können und auch schreiben wollen, nur nicht auf Mudlow? Ich wollte ein zweites Mal aufstehen, aber ein anderer Kursteilnehmer kam mir jetzt zuvor. Auch er wollte ihren Rücken sehen. Spivak mit einer gönnerischen Bewegung, bitte, bitte. Es folgten jetzt weitere Prüflinge, die aufstanden, die Studentin umkreisten, sie von allen Seiten betrachteten. Zunächst fragten sie Spivak noch um Erlaubnis. Nur zu, rief er. Dazu sei sie ja da. Daraufhin wandelte sich alles in ein ungefragtes Kommen und Gehen. Als Spivak nach draußen ging, gab es die ersten Berührungen, nur flüchtige Berührungen, aber Berührungen, Finger, die ihr Haar wie zufällig streiften, oder Hände, die ihre Schulter immer näher kamen, näher und immer näher, als wollte man sie umarmen oder gar berühren. All das begleitet von unseren immer länger andauernden Blicken. Nur ein Blick, nur ein Einblick, nur noch einen Augenblick. Alles nur für das Sonett. Einmal noch und dann noch einmal. Und dann länger und immer länger.
Als Biwak wieder in den Raum trat, flüchteten wir wie ein ertapptes Rudel auf unsere Plätze. Er lächelte. Wir verstanden dieses Lächeln dahingehend, dass es in diesem Land, in diesem Raum, in dieser Prüfung, in dieser Sprache keine Tabus gibt, dass darin alles möglich ist. Alles ist möglich. Während unser Modell das alles starr blickend geschehen ließ, unsere Blicke, unsere Sonette, unsere Fragen, ob sie sich vielleicht anders setzen könnte, ob ihre Hand das Knie vielleicht anders berühren könnte oder ihre Hand sich ganz anders legen könnte und. Ich arbeitete immer noch an dem ersten Wort, Frau im jungfräulich verstimmten Artikel und kurativen Fall, doch in Wahrheit dachte ich nur noch an sie, an die Studentin auf dem Podest, wer immer sie auch war, warum auch immer sie sich auf so etwas eingelassen hatte. Sie wirkte jetzt plötzlich viel, viel zerbrechlicher, als hätte man sie soeben aus dem Schlaf gerissen und würde sie mit einer Taschenlampe blenden. Ihr Morgenmantel, plötzlich war er weit geöffnet, ohne dass sie irgendetwas dagegen tat. Sie war jetzt fast nackt. Ich schaute weg und schaute wieder hin, und ich schaute mit den anderen, und die anderen schauten mit mir. Wir schauten alle zusammen. Wir schauten lautlos, während sie lautlos dasaß, mit geschlossenen Augen und einem leichten Zittern, als wollte sie versinken oder als würde sie ihre Situation jetzt erst wirklich begreifen. So saß sie da. In einer Malklasse wäre ein nacktes Modell kaum der Rede wert, doch in einem Sprachkurs sowie in der Sprache überhaupt, nicht nur in Modlau, ist vieles anders. »Ja, wir könnten nun gehen«, meinte Spivak plötzlich. Wir blieben alle sitzen. Schließlich führte Spivak sie aus dem Klassenzimmer. Als er wieder zurückkam, war er völlig verändert. Wir verstanden zunächst gar nicht, was er sagte. Die Studentin, sie war gar keine Studentin, und Modlau war überhaupt keine Sprache, sondern nur ein Vorwand. Und die Prüfung war auch keine Sprachprüfung, und unser Kurs war auch kein Sprachkurs. Und Spivak hieß auch nicht Spivak. Wie weit wir für eine angebliche Sprache gehen würden, das war die Frage. Warum wir nicht protestiert hatten, warum wir diesen Irrsinn mitgemacht hatten, warum wir bereit gewesen waren, eine Sprache zu lernen, die es gar nicht gibt und die wir alle hassten, warum wir Bernhard nicht geholfen hatten, es nicht wenigstens mal versucht hatten. Das waren jetzt die Fragen. Warum wir stundenlang eine Frau beschaut hatten, beschaut, bestaunt, berührt, umkreist und einiges mehr. Warum wir weggeschaut und wieder hingeschaut hatten, warum wir ihn um Erlaubnis gefragt hatten, jedoch nicht die Frau auf dem Podest, warum gerade ich mit der Beschauung angefangen hatte, das waren nun die Fragen. Angst und Schönheit und Liebessonette waren keine hinreichenden Antworten. Er sammelte die Sonette ein und ging. Der Kurs war beendet.